Ja, die Gnade Gottes sei mit uns und der Friede des Herrn Jesus Christus. Er möge uns leiten durch seinen Geist, auch in diesem Gottesdienst, im Hören auf sein Wort. Wenn man so die vergangene Woche nochmal Revue passieren lässt, dann ging es euch vielleicht ähnlich wie mir, dass man ständig in den Nachrichten, gleich in welchen Medien, von den Stürmen, von dem Brausen auf der Welt gehört hat. Und nicht zuletzt auch für den heutigen Sonntag sind viele Regenfälle angekündigt. Die Fahrt hierher von Wetzlar, das war doch schon recht stürmisch. Viel Regen und die Flüsse auch in Hessen, wenn ich an die Lahn denke, das wird nicht mehr lange dauern, dann ist die, da werden wir Hochwasser haben. Und wenn wir zurückschauen in unser Leben, die vergangenen Jahre, das begleitet uns jetzt ja bald schon Jahrzehnte, die Hochwasserkatastrophen und so weiter. Und das nicht nur in unserem Land, sondern weltweit. Und die heutigen Predigttexte entfalten sozusagen das Motiv von Gottes Herrschaft über diese lebensbedrohlichen Mächte. Schauen wir mal in dem Psalm zum Beispiel, Psalm 107, Psalm 18 und andere Psalmen, die ich herausgesucht habe, die davon reden, die Fluten des Verderbens, die Wasser ersäuften ihre Widersacher. Das ist, als Mose mit seinem Volk durch die Meere geht. Und wir wollen auch nicht vergessen, dass es einige Missionsschiffe gibt. Früher war das Logos und die Doulos, die ja im Namen Jesu unterwegs sind, um auch zu missionieren und um zu den Völkern zu fahren und das auf den Schiffen. Nicht aussteigen im Sturm, sondern weiterrudern, das wird uns heute begleiten. Jesus ist dabei, mitten in unseren Lebensstürmen. Und Chaosmächte, zerstörerische Wasserfluten, zuletzt die Sturmflut am Wochenende in Hamburg. Es heißt, der Fischmarkt in Hamburg ist wieder überschwemmt. Wir haben uns im vergangenen Jahr, als ich die erste Predigt gehalten hatte, nochmal erinnert an die große Flutkatastrophe im Ahrtal. Da haben wir uns gefragt, wo war Gott? Wo war Gott? Und Gott war im Schlamm dabei. Wenn ihr euch erinnert an das Bild, wo einer der Präses von der Kirche im Rheinland gesagt hat, da haben wir ein Kruzifix gefunden, mitten im Geröll, mitten im Schlamm. Christus ist dabei. Das ist heute die Hauptaussage der Predigt. Mitten im Sturm ist Jesus da. Vielleicht kürzen wir das einfach jetzt mal ab, weil wir ja nachher noch die Lebenszeugnisse auch hören möchten. Nur ganz kurz noch die Erinnerung Jona im Sturm, die Sintflut in Genesis 8. Und doch so gut zu erfahren und zu lesen für uns die Gemeinde Jesu nach dieser Zeit, in der neutestamentlichen Zeit, das Zeichen des Bundes, das erste Zeichen, der Regenbogen. Es sind unruhige Zeiten, ja Katastrophen, die uns auch unsere Angst und unsere Ohnmacht vor Augen stellen. Wir spüren sie so, auch manchmal sehr existenziell. Existenzbedrohende Katastrophen. Die Bibel nennt das und kennt eben diese Begebenheiten und nennt sie als Urbedrohung. Aber auch im Gegenwind ist Gott gegenwärtig. Ich denke, wenn ich so in die Reihen schaue und auch aus meinem eigenen persönlichen Leben kenne ich das. Wenn Gegenwind da ist und wir vertrauen auf Jesus, dann erfahren wir ihn auch als diesen starken Anker, als den starken Retter. Ja, wie ist es, wenn wir kentern in unserem Lebensschiff, wenn wir versagen und auch darunter leiden, wenn wir Schiffbruch erleiden? An was klammere ich mich denn im Ernstfall? Worauf vertraue ich? Und Gott will das Steuer unseres Lebens immer wieder neu übernehmen. Er ist unser Herr, auch über dem Sturmwind und das Ungewitter, auch in unserem persönlichen Leben. Und die Hoffnung, das ist ein starker und vertrauensvoller Anker. Und die Bibel nennt das im Hebräerbrief so schön, dieses Bild, dass dieser Anker uns auch verbindet als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Geschwister. Sind wir miteinander verankert, und zwar im Gebet. aber auch durch seelsorgerliche Begleitung und vor allem in der Stille zu Gott. Hast du Jesus Christus dein Leben schon anvertraut? Mit einem Gebet kannst du diesen Schritt immer wieder tun und ihm danken dafür. Danken, dass du die Einladung hörst, auch an diesem Morgen zu Jesus zu kommen. Im Markus-Evangelium wird ja auch diese Geschichte beschrieben und da gibt es ein kleines Detail. Da heißt es, wir werden den Text gleich hören bei Matthäus, aber bei Markus im Sondergut heißt es, Jesus liegt hinten im Boot und er ruht auf einem Kissen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Jesus ist dabei, aber er ruht sich aus. Er liegt und ruht sich auf einem Kissen aus. Und dennoch, das kann uns auch Zuversicht geben, er ist da. Er ist dabei, auch wenn wir den Eindruck haben, er schläft. Ja, Gott schläft und schlummert nicht. Was so einfach klingt, so einfach ist es aber nicht. Ja, hören wir den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und alsbald drängte Jesus die Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Im Sturm bin ich da, dein Jesus. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten, und am Abend war er dort allein. Abstand nehmen, sich herauslösen aus dem Betrieb, allein sein, Abstand nicht in dem Sinne, wie wir es im Moment in den Jahren der Pandemie kennen, dass wir Abstand halten. Hier ist von einem ganz anderen Abstand die Rede. Sich einmal herauslösen aus der Betriebsamkeit, in die Stille gehen, Zeit zu haben, vielleicht am Morgen, manche vielleicht in der Mittagszeit oder abends. Jeder hat seinen eigenen Lebensrhythmus. Wir haben uns Zeit genommen, vor dem Gottesdienst stille zu sein, zu beten. Genauso wie es dieser Text beschreibt, die Zweisamkeit oder Einsamkeit mit dem lebendigen Gott zu suchen, seine Nähe. Jesus braucht es offensichtlich. Jesus ist so belegt, er braucht Zeit fürs Alleinsein mit Gott, um sich regelrecht frei zu räumen. So sehen wir ihn. Und so zeigt uns ihn das Evangelium hin und wieder und auch hier in diesem Text. Jesus braucht Zeit und Stille, um zurückzuschauen, die Kapitel davor, Matthäus 13 beispielsweise, das ist die große Gleichnisrede von Jesus. Und direkt vor diesem Geschehen heute, der Sturmstillung, war die Speisung der 5000. Und da kann ich das gut verstehen, wenn man sich zurückzieht, wenn man große Dinge erlebt hat, braucht man wieder, dass man wieder vom Berg runterkommt und auch wieder reflektiert und nachdenkt. So hat es Jesus uns vorgelebt. Nachzuspüren, was gewesen ist. Oder eben, um sich vorzubereiten auf das, was kommt. Und das im innigen Gespräch mit Gott. Und dieses Alleinsein Jesu, das wird hier sehr betont. Er schickt die Jünger über den See. Er lässt das Volk gehen. Und er steigt allein auf einen Berg. Und am Abend ist er dort allein, um zu beten. Und die Stille des Berges macht es eigentlich möglich, dass er Gott, seinen Vater, hört, dass er mit ihm eins ist. Das Beten, das braucht zuweilen dieses Alleinsein. Oder besser noch, diese Zweisamkeit mit Gott, des Herzens mit Gott, das ist nicht immer so. Wir beten in unserer Gemeinde auch viel gemeinsam, in den Gebetsstunden. Wir beten, wenn wir Psalmen lesen, Psalmen hören, wenn wir singen, wenn wir Fürbitte halten oder nachher, wenn wir das Vaterunser beten. Ja, wir brauchen immer wieder andere, die uns mitnehmen im Gebet. Frauenmissionsgebetstunde, nicht diese Woche, sondern nächste Woche. Das kommt aber nachher später. Ja, so haben wir an mehreren Stellen die Möglichkeit, uns zu treffen als Geschwister, um gemeinsam zu beten. Aber genauso wichtig ist es eben, die Einsamkeit mit Gott zu suchen. Im Gottesdienst oder während einer Gebetszeit. Und dann braucht es eben auch dieses Alleinsein. Zeiten der Stille für Gott. Es gibt ganze Bücher, Hilfepläne, Bibellesepläne. Stille im Hören auf Gott. Manche finden sogar einen ganzen Tag im Monat. Oder es wird immer spannender, auch in unseren Zeiten und Tagen, dass gerade auch Geschäftsleute sich einkehren in Klöster, um diese Ruhe zu spüren und zu empfinden, um sich neu ausrichten zu lassen für ihre Arbeit, für ihr Management, für die Firma. Lassen wir Jesus also allein auf dem Berg im Gebet. Bei nächster Gelegenheit werden wir ihm in die Stille folgen, ins Gespräch mit Gott, in unsere Stille, in unser Gespräch mit Gott. Jetzt aber schauen wir, was diese Geschichte aus den Jüngern gemacht hat. Und das Boot war schon weit weg vom Land entfernt und kam in die Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Eine Nacht lang rudern sie schon, stundenlang. Schweigend kämpfen sie gegen die Wellen, verbissen und verzweifelt, als ob es um ihr Leben ginge. Und dann diese frühen Morgenstunden, wenn die Ängste übermächtig werden. Die vierte Nachtwache, vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wann ist das eigentlich? Es sind die Stunden zwischen 3 Uhr morgens und 6 Uhr, also die Zeit des Fieberns, die Zeit des Todeskampfes, aber auch die Zeit der Albträume und der Angstfantasien. Hat mir doch gerade letzte Woche jemand erzählt von seinen Albträumen, ja. Regelmäßig kommen die, meistens in dieser Zeit, kurz vorm Aufstehen. Und dann, wenn es eigentlich darum geht, wie geht der Traum jetzt aus, da rasselt jetzt der Wecker. Und da sind doch manche Ängste auch damit verbunden. Also da in dieser Zeit der vierten Nachtwache ist kein klarer Gedanke mehr im Kopf, nur noch ein Gewirr von Wüstenbildern und Schreckensszenarien. Die kennt so mancher eben auch von uns. Man ist beunruhigt, um sich überhaupt dem Schlaf wieder überlassen zu können, zu schwach und zu kraftlos, um richtig wach zu sein und der Wirklichkeit ins Auge zu schauen. So liegt man da, wälzt sich hin und her, da baut sich etwas auf. Ein Gespenst. So steht es tatsächlich im griechischen Urtext. Ein Phantasma, so steht es dort, Phantasma, wie es also im Urtext der Geschichte heißt. So ist es eine große Verzerrung von Realitäten in der Fantasie. Also letztlich ist es nicht der Wind, der den Jüngern Angst macht. Gegen den könnte man ja arbeiten. Es ist zwar die Situation jetzt gerade sehr hart, aber zu bewältigen. Nein, das Phantasma macht ihnen Angst, dieses Gespenst. Woher kommt so etwas? Woher nimmt so etwas seine unheimliche Kraft? Und sie schrien vor Furcht. Es ist ein unheimliches Wechselspiel von realer Bedrohung und eingebildeten Projektionen, von wirklichen Anstrengungen. Ja, man kämpft. Es sind die Herausforderungen des Lebens. Vielleicht auch eine eingebildete Sorge. All dem sind wir nicht gewachsen, die Jünger nicht. Und da werden die Menschen von lähmender Panik ergriffen, erfasst. Und das Herz schreit vor Furcht. Manchmal ist der Eindruck da, hat Gott mich vergessen? Hat Gott mich denn gar nicht mehr auf dem Zettel? Haben wir den Gott noch auf dem Zettel? Also die sogenannten Tatsachen sind eigentlich auf irgendeine Weise immer zu bewältigen. Dietrich Bonhoeffer schreibt aus dem Tegeler Gefängnis an seinen Freund Eberhard Bethge. Er erlebt die Panik der Gefangenen in ihren Zellen, wenn die Brandbomben auf Berlin niederprasseln. Die sogenannten Tatsachen sind immer auf irgendeine Weise zu bewältigen. Es ist ein Gespinst aus Bedrohungen, Sorgen, Ängste, Fantasien, das einen in Panik versetzt. Das erfahren auch die Jünger im Boot. Sie sehen etwas, aber sie vermögen es nicht zu erkennen, weil sie in Panik sind, aufgewühlt. Aber sogleich, heißt es im Text, redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Aus diesem Gespinst tritt er als der Herr hervor. Mit einem Wort, mit einem Zuspruch gibt er sich zu erkennen. An seinem Wort, nicht an seiner Gestalt, wird er erkannt. Und da merken wir schon, logisch ist im Grunde in dieser Geschichte gar nichts. Hatte er die Jünger nicht vorausgeschickt über den See? Hatte er sich nicht in die Einsamkeit des Berges zurückgezogen, um zu beten? Wozu kommt er denn jetzt? Er erscheint, er geht auf dem See und er kann nur, was der Schöpfer selber kann, der Himmel und Erde ja alles geschaffen hat, auch das Land und das Meer. Und das ist es, dazu kommt er jetzt. Er erscheint den Seinen als der, der eins ist mit Gott, ganz und gar. Und das sagt er auch uns in seinem Wort. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ja, ich bin da, auch im Sturm. Und im Sturm heißt es, an uns adressiert, nicht aussteigen im Sturm, sondern weiterrudern. Weiterrudern, so wie die Jünger. Dieses Zitat von Karl Barth, einem der bedeutendsten Theologen im 20. Jahrhundert, geboren in Basel, also in der Schweiz, dort auch verstorben, der sich ja in seiner Tätigkeit als Professor sehr zur bekennenden Kirche gehalten hat im Dritten Reich. Nicht aussteigen im Sturm, sondern weiterrudern. Das ist eine Erinnerung an das Wort des Herrn zu Mose am Sinai. Letzten Sonntag, soweit ich weiß, habt ihr ja von Helmut Die Geschichte gehört aus dem Alten Testament und die Verklärung, wo sich Gott offenbart hat in den Worten, ich bin es, der ich bin. Und es ist, als ob er hier schon mal vorwegnimmt. Wenn wir hineindenken, vorausschauen in die jetzt kommende, anbrechende Passionszeit, die Auferstehung, wo Jesus selber sagt am Ende von Matthäus, seid getrost, ich bin es, der die Welt, diese Welt mit seinen Mächten, mit ihren Mächten überwunden hat. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. So spricht er kraftvoll und klärend, auch in die Panik der Jünger, in unsere Aufgeregtheit, in unsere Panik, die wir ja auch kennen, die wir haben, jeder ganz unterschiedlich, mal mehr, mal weniger. Aber er erscheint und er tritt hervor in den Bedrohungen, in unseren Sorgen und Ängsten und manchmal auch in unseren Fantasien. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Könnte es damit jetzt nicht eigentlich genug sein? Hätte es nicht genügt zu vermerken, dass er zu ihnen ins Boot trat, da das Unwetter sich legte und sie am Morgen das andere Ufer erreichten? Wie froh wäre mancher, wenn er das erleben könnte? Ja, und wie froh ist mancher, der die Geschichte bis hierher erlebt? Das Herz wird getröstet, die Panik legt sich, die Gedanken werden klarer. Und es kann einer den Fuß auf den festen Boden des kommenden Tages setzen, wenn Gott selbst uns immer wieder begegnet und in das verzwickte Zwielicht der Ängste und Sorgen sein morgenklares Wort spricht. Sei getrost. Ich bin's, ich bin da, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Sozusagen aus allen Irrungen und allen Phantasmen, die hervortreten, in der schlimmsten Verwirrung und Panik, ihn zu erfahren als die wirklich tröstende, klärende Wahrheit. Das ist schon viel. Wie gesagt, hätte die Erfahrung seiner tröstenden Gegenwart, das Hören seines klärenden Wortes nicht genügt, das wäre doch schon viel. Petrus aber will mehr. Petrus will teilhaben an dem, was Jesus im völligen Einssein mit Gott, dem Vater und seinem Schöpfer vermag. Freilich nicht aus eigener Kraft. Nein, befiehl du mir auf dein Wort hin, wenn er sein vollmächtiges Wort spricht, dann muss es gehen. Begreifen wir eigentlich an dieser Stelle, Petrus ist nicht verrückt. Er ist nicht so vermessen, dass er es dem Herrn Jesus so nachtut. Nach dem Motto, was der kann, das kann ich auch. So ein kleines artistisches Kunststückchen, um vielleicht seine Führungsrolle im Jüngerkreis zu untermauern. Nein, teilzuhaben am Einssein Jesu mit Gott, des Sohnes, mit dem Vater, das mag wohl der tiefste Wunsch des Petrus sein. Und nur auf sein Wort hin will er es wagen. Herr, bist du es, so befiehl mir doch, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und jetzt sind wir wieder bei uns. Wie können wir überhaupt den Fuß aufs Wasser setzen? Wie können wir überhaupt so ein fremdes, unsicheres Element betreten, von dem wir doch eigentlich sicher wissen? Es trägt nicht. Wir denken an eine Aufgabe, zu der wir gefordert sind, oder einen Lebensweg, den wir noch gar nicht kennen. Etwas, wovon nach menschlichem Ermessen nur eines sicher ist. Wahrscheinlich werden wir untergehen. Wir haben von uns aus nicht das Vermögen, uns oben zu halten. Nur im Sturm, wenn wir nicht aussteigen im Sturm, sondern weiter rudern, weiter vertrauen, weiter segeln mit Gottes Hilfe. Im Gebet, im Vertrauen oder eben auf sein Wort hin, befiehl mir, zu dir zu kommen. Und dann geht Petrus auf den Herrn zu, aber offensichtlich nur, solange er auch Blickkontakt zu ihm hat. In dem Augenblick, als er das Bedrohliche rundum wahrnimmt, den Wind und die Wellen, da beginnt er zu sinken. Und es ist nur die rettende Hand des Herrn, die ihn ergreift. Und das ist gut, dass wir wissen, Gott ist es, der uns immer wieder an die Hand nimmt, der uns ergreift. Manchmal, wenn wir es weiter ausführen, uns und die Sache, den Lebensweg, den Lebensplan im Griff hat. Und uns vor allem vor dem Untergang bewahrt. So sehen wir ihn nun, den Petrus, den Felsen, darauf der Herr seine Gemeinde und seine Kirche bauen will. Er sackt ab wie ein Stein, wenn er nicht im Blickkontakt bleibt mit dem Herrn Jesus. Und er würde untergehen, wäre da nicht die rettende Hand des Herrn, die ihn ergreift. Was bleibt uns von diesem Text? Ich fasse es mal so zusammen. Es bleiben uns 4 kostbare Einsichten aus diesem Text, aus diesem Evangelium. Eine Erkenntnis, eine Warnung, eine Zuversicht und eine Hoffnung. Die Erkenntnis ist, nur auf sein Wort hin können wir Lebenswege betreten, von denen wir wissen, sie tragen uns mit Gott. Nur im Blickkontakt mit ihm werden wir nicht versinken, im Gebet und im Weiterrudern. Und die Warnung, sie steht ja ganz dicht daneben. Es ist nicht gut, wenn sich mit dem Herrn Jesus zu verwechseln und zu meinen, was nur er vermag, das können wir auch. Und drittens die Hoffnung, möge er uns immer wieder entgegenkommen, möge er unsere Gespinste und Angstfantasien auseinandertreiben mit einem klaren Wort. Sei getrost, auch an diesem Tag, an diesem Sonntag, für die kommende Woche. Ich bin's, fürchte dich nicht. Ich bin da, mitten im Sturm. Und viertens, die Zuversicht. Jesus ist es, der uns hält. Wenn wir sinken oder wenn wir in unserem Lebensboot schaukeln, darum ergreife den rettenden Anker. In den Stürmen deines Lebens sagt Jesus, ich bin da. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft übersteigt, der bewahre das Gehörte und die Gemeinschaft mit ihm in seinem Frieden. Amen.